Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ihr dürft jetzt euch schon mal warm klatschen. Der, ja, wie Insider wissen, sein Publikum seit 2005 auf den nächsten abgeschlossenen Roman hat warten lassen. Das ist künstliche Verknappung in Reinform. Experten sagen aber, das ist ein Jahrhundertroman und wer den nicht gelesen hat, stirbt dumm. Insofern, davon seid ihr alle bewahrt und ich mache jetzt das Mikro frei. Habt ganz viel Spaß mit Michael Marak aus dem Amrun Verlag.
Ja, Test, hört man mich? Hervorragend. Ich freue mich, dass zu so früher Stunde schon jemand da ist. Guten Morgen. Wer eine Viertelstunde geschlafen hat heute Nacht, hat eine Viertelstunde länger geschlafen als ich. Bevor ich zu lesen anfange, wir haben ja nicht so viel Zeit, ein paar kleine Einführungen ins Buch. Der Kanon mechanischer Seelen ist so etwas wie eine Postapokalypse. Allerdings keine Postapokalypse jetzt im Sinne von düster und Mutanten und düstere Ruinen, sondern eher eine Art, ja, eine humoristische Apokalypse, da die Zerstörung der Welt bereits Jahrtausende her ist. Und in dieser Zukunft lebt Ninive. Das ist die Protagonistin des Romans. Ninive gehört zu einer Spezies Mensch, die man Wandler nennt. Es gibt noch wenige Menschen auf dieser Welt, mehr beseelte Maschinen, und den wenigen Menschen besitzen einige eine Gabe, und zwar können sie durch ihren Willen und Handauflegen tote Materie beseelen. Ob das jetzt ein Baum ist, ein Fluss, eine Maschine, eine Mauer, sie haben die Fähigkeit, diesen Gegenständen oder Dingen Leben einzuhauchen, also sie zu beseelen. Und Ninive verbringt die meiste Zeit ihrer schon einige Jahrhunderte lang Existenz damit, durch das Hochland zu streifen und nach Relikten aus unserer Zeit zu suchen. Also nach Relikten aus der Vergangenheit, nach dem sogenannten goldenen Zeitalter, wie sie es nennt. Und sie hat es sich irgendwie zur Lebensaufgabe gemacht, diesen Relikten, die sie findet, Leben einzuhauchen und sich ihre Geschichten anzuhören. Weil jedes, ob es jetzt eine Mauer ist, ein altes Autowrack oder meinetwegen eine Tunnelbohrmaschine, sie haben alle Geschichten zu erzählen. Das Kapitel, das ich lese, steigt ein zu einem Zeitpunkt, als Ninive von einem dieser Ausflüge nach Hause zurückkommt, in ihr beseeltes Heim. Ninives Domizil stand im Zentrum eines kleinen Laubwaldes, der das gesamte Anwesen wie ein natürlicher Schutzwall umschloss. Einst war es kaum mehr gewesen als eine reine leere Ruine, ein hohler dreistöckiger Granitquader mit toten Fenstern und zwei Rundtürmen, die von moosbewachsenen Kegeldächern gekrönt wurden. Es hatte Jahre gedauert, bis das halbverfallene Herrenhaus sich unter ihrer Ägide wieder in die bewohnte Bleibe verwandelt hatte, und Jahrzehnte, bis Ninive jene Behaglichkeit geschaffen hatte, die es für sie bis heute zu erhalten galt. Noch bevor sie den gepflasterten Weg durch den Garten erreicht hatte, öffnete sich die Haustüre und Luxas ewiges Licht erschien im Eingang. »Willkommen zu Hause«, begrüßte Klogger sie, nachdem Luxa die Tür hinter ihr geschlossen hatte. »Wir schreiben Tag 154 im Jahr 23.911 des ewigen Kalenders.« Die Lufttemperatur beträgt 13,2 Grad Celsius, es geht ein leichter Nordostwind und die Strahlung betrug bei Sonnenaufgang 3398 Tonnen. Danke, meine Gute. Stets zu Diensten. Klogger vollführte eine halbe Pirouette und begann über den Flur zu taumeln. Seit Jahren haderte Ninive mit sich, ob es nicht ein Fehler gewesen sein mochte, sie zu beseelen. Eine Standuhr war eindeutig nicht zum Laufen konstruiert. Mit gemischten Gefühlen beobachtete Ninive, wie Klogger auf ihren vier winzigen Holzbeinchen vor ihr hertrippelte. Ständig musste sie dabei das Bedürfnis unterdrücken, nach vorne zu springen und sie aufzufangen, so schwankte sie hin und her. »Ist etwas Besonderes passiert, während ich weg war?«, fragte Nineveh. »Keine Vorkommnisse der Kategorie 1«, antwortete Gluxa. »Eine ehrwürdige Stehlampe, die sich auf ihrem Bronzefuß nur hüpfend fortbewegen konnte.« Es gab weder einige Lichterscheinungen auf der Mauer. Klocker glaubte, sie stammen von Kristallen, die das Sonnenlicht reflektieren. Ein Federdrohl hat sich gestern im Keller eingenistet und Gus glaubt, heute Morgen einen Schwarm Feuerasseln gesehen zu haben. Es waren Zikaden, keine Asseln, rief Gus aus dem Kaminzimmer. Zikaden! Na, meinetwegen, murmelte Luxa und stellte sich in ihre Ecke. Klocker nahm die Kurve zur Küche so rasant, dass sie für einen Moment in bedrohliche Schräglage geriet. Nineveh hielt schützend die Arme auf, da hatte sich die Standuhr bereits wieder gefangen. Irgendwann, so befürchtete die Wandlerin, würde sie das Gleichgewicht verlieren und umkippen. »Wo Feuerzikaden schwärmen, ist der Sommer nicht fern«, erklang hinter ihr die brummige Stimme von Gus. »Alte Weisheit, Heizerweisheit.« Er kam rasselnd und klappernd auf sich zugewatschelt, wobei er eine Spur aus Ruß auf dem Fußboden zurückließ. »Du sollst doch dein Rohr nicht aus dem Kamin ziehen«, tadelte Nineveh den Ofen. »Ständig muss Wipp deinen Schmutz aufkehren.« »Wipp ist krank«, rief Luxa. »Hatte ich vergessen zu sagen. Entschuldige.« Nineveh verdrehte die Augen. Kaum war sie 2 Tage aus dem Haus, spielte das gesamte Inventar verrückt. Gus, Luxa, Klogger und der übrige von ihr beseelte Hausrat hatten zu jenen Relikten gehört, die auch sie während der Restaurierung der von Wind, Wetter und dem Zahn der Zeit in Mitleidenschaft gezogenen Hausruine gestoßen war. Von ihrer Hand beseelt hatten sie einen nicht unwesentlichen Anteil daran gehabt, dass das Gebäude wieder zu dem wurde, was es einmal gewesen war. Das Herrenhaus zu ihrem neuen Heim zu machen. »Ich bin hungrig, Evi«, klagte Gus und klapperte mit seiner Heizluke. »Füttere mich.« »Wir haben keine Kollektorkerne mehr im Haus«, entgegnete Nineveh. »Es gab in den vergangenen Wochen kaum Gewitter.« »Vielleicht hat ein anderer Wanderer die Wolken versklavt«, überlegte Klogger laut, »und lässt sie nun ausschließlich für sich arbeiten.« Nineveh schüttelte müde den Kopf. »Die Blitzsammler sind so gut wie leer.« »Besser wenig Brennstoff als gar keiner«, argumentierte Gus. »Na schön«, seufzte die Wanderin, »ich gehe morgen früh auf den Berg und bringe mit, was die Kollektoren gesammelt haben.« »Versprochen?« »Versprochen.« Nineveh ließ den Rucksack abspringen und massierte sich die schmerzenden Schultern. »Vortrefflich, vortrefflich«, Gus machte kehrt und watschelte zufrieden zurück ins Kaminzimmer. Auf der Türschwelle blieb er noch einmal stehen und rief, »Du solltest ihre Erdungsanker lichten, Evi. Dann kommen sie vielleicht von selbst runter, sobald sie voll sind.« Nineveh winkte ab. »Das habe ich bereits vor Jahrzehnten versucht«, erklärte sie. »Aber kaum hatte der erste Blitz eingeschlagen, lagen alle Kollektoren tot im Gras. Es hat mich viel Zeit gekostet, für Ersatz zu sorgen.« »Oh«, machte Gus, »das ist bedauerlich.« Er schwieg für einen Moment, dann sagte er, »naja, ist vielleicht auch besser so. Wer weiß, was die Sippe dort oben alles anstellen würde, sobald es dunkel ist.« Damit wandte er sich ab und watschelte weiter. »Sie würden das Weite suchen«, antwortete Nineveh, ohne Wert darauf zu legen, dass Gas sie hörte. »Noch vor dem ersten Gewitter wären sie alle über alle Berge. Wie geht es eigentlich unseren Brassnymphen?« »Tot«, antwortete Klogger, »alle tot. Möchtest du einen Tee?« »Was? Tee«, wiederholte die Uhr. »Wir haben Feldwiesel, Hagebutte, Pantoffel, Redalza.« »Sei still«, schnitt Nineveh ihr das Wort ab. »Vorgestern waren die Nymphen noch gesund und munter. Wieso sind sie jetzt tot? Wie konnte das passieren?« »Balthasar hat sie aufgegessen«, erklärte Luxa, während sie in die Ecke geschlichen kam. »Er hat sie zerkaut, runtergeschluckt und verdaut. Darum sind sie jetzt tot. Das ist eine simple Kausalkette.« Nineveh schloss die Augen, massierte ihre Lider. Von alten Wandlern hatte sie Geschichten darüber gehört, wie verfressen die unbeseelten Tiere der alten Welt gewesen wären. Doch nie hätte sie für möglich gehalten, welchen Appetit beseelte Kammerjäger hatten. »Apropos Essen, du hast Besuch«, Klogger deutete mit allen Zeigern zur Tür des Gesellschaftszimmers. »Er wartet im Salon.« Und das fällt dir erst jetzt ein? Wunderte sich Ninive. Wann ist er gekommen? Kurz nachdem du ins Hochland aufgebrochen bist. Luxa beleuchtete verlegen die Holzdecke. Ihr beide lasst ihn 2 Tage hier warten? Aus den Augen, aus dem Sinn, entschuldigte sich Klogger. Verzeih unsere Vergesslichkeit. Ich glaube nicht, dass es ihm etwas ausmacht zu warten, fügte Luxa hinzu. So wie er aussieht, hat er alle Zeit der Welt. Keine Ahnung, ob er überhaupt noch da ist, gestand Klogger. Vielleicht ist er bereits wieder gegangen. Wieso habt ihr ihn überhaupt reingelassen, wenn ich nicht da bin? Ninive sah in die Runde. Ich wollte ihn aussprechen, aber mich hat er gar nicht benutzt, verteidigte sich die Tür. Die Wandlerin blickte vorwurfsvoll zum Südfenster. Und ich war zu, rechtfertigte sich dieses, die ganze Zeit. Ninive sah verwundert von einem zum anderen. Wie ist er dann reingekommen? Durch die Wand, erklärte Klogger. Ehe wir uns versahen, war er durchgeschlüpft, genau dort. Luxa beleuchtete die Stelle zwischen Fenster und Eingangstür. Na, großartig. Sie fuhr sich mit der Wand müde über das Gesicht. Habt ihr ihn wenigstens verköstigt? Das ist nicht unser Ressort, wich Klogger aus. Geh und frag das Essen. Es ist entweder im Garten oder im Kühlschrank. Ich glaube allerdings nicht, dass es bei ihm war. Ninive setzte zu einer weiteren Strafpredigt an, winkte stattdessen jedoch nur resignierend ab und lief in Richtung Salon. Egal ob groß oder klein, mentalen oder hölzern, Fels oder flüssig, die größte Unzulänglichkeit aller beseelten Dinge war zweifellos ihr miserables Gedächtnis. Bereits seit Jahrhunderten zerbrachen sich die ältesten Wandler den Kopf darüber, wie das Problem gelöst werden konnte. Und seit ebenso vielen Jahrhunderten scheiterten sie daran. Vor der geschlossenen Tür zum Gästezimmer blieb Ninive noch einmal stehen und fragte, hat unser Besuch einen Namen? Hat er uns nicht verraten, rief Gus, aber er sieht ziemlich schräg aus. Große schwarze Kutte, der reinste Finsterling, bestätigte Klogger. Und bewaffnet ist er, mahnte Luxa, also sieh dich vor. Ninive bedachte die beiden mit einem tadelnden Blick, dann drückte sie die Klinke nieder und betrat den Raum. Im Salon sah kaum noch etwas so aus, wie Ninive es in Erinnerung hatte. Wenige Schritte hinter der Tür torkelte ein halbierter Esstisch über das Parkett und bemühte sich, auf seinen 2 verbliebenen Beinen die Balance zu halten. Der meterhohe Spiegel, normalerweise an der gegenüberliegenden Wand zwischen 2 Wandlüstern angebracht, stand, von 7 Ohrensessel gestützt, in der Mitte des Zimmers. Die riesige Speisetafel, welche gewöhnlich die Mitte des Raumes für sich einnahm, hing kopfüber von der Decke und tat bei Ninive eintreten so, als hätte sie mit der ganzen Sache unter ihr nichts zu tun. Im 8. Sessel saß Ninives Besucher und spielte mit seinem Spiegelbild Schach. Seine Sense hatte er zusammen mit seinem großen Stundenglas an den Wandhalter gehängt. Cutter, rief die Wandlerin verdutzt, was machst du denn hier? Die schwarze Gestalt im Sessel ließ sich durch Ninives Eintreten nicht aus der Ruhe bringen. Hallo Ivy, begrüßte sie stattdessen Cutters Spiegelbild, das gerade nicht am Zug zu sein schien. Willkommen daheim, schön dich wohl aufzusehen. Wir mussten den Schachtisch leider in 2 Hälften hacken, sonst hätte er nicht bündig an den Spiegel gepasst. Ich hoffe, das bereitet keine zu großen Umstände. Falls doch, wird mein alter Ego sich selbstverständlich um die Reparatur kümmern. Nimm ihn nicht so ernst, vernahm sie die leise Stimme von der realen Cutter-Version. Dieser Nachtgag glaubt nach wie vor, er sei das Original und ich seine Spiegelung. Daran gibt es auch nicht den geringsten Zweifel, bemerkte sein Ebenbild. Eines meiner zahllosen Spiegelbilder kam vor langer Zeit auf die glorreiche Idee, die Position zu tauschen, um das Original erfahren zu lassen, wie es sich anfühlt, eine Reflexion zu sein und umgekehrt. Das ging ein paar Jahrhunderte lang hin und her und heute weiß keiner mehr, wer eigentlich das Original ist. Oder es einmal war, fügte der diesseitige Cutter hinzu. Dann beugte er sich ein Stück vor, wechselte mit einem seiner Läufer auf ein gegnerisches Feld hinter dem Spiegel und rief, Schach. C. Fix. Brummte seine Reflexion. Ich war abgelenkt. Sie starrte auf das Spielbrett, dann bewegte sie ihren Springer und sagte, Patt. Ach, zum Geier. Cutter wandte sich Ninive zu. Willst du wissen, was mir die Gewissheit gibt, das Original zu sein? Er wandte sich den Ohrensesseln zu und sagte, um 30 Grad neigen. Die Sessel kippten den Spiegel ein Stück nach hinten, woraufhin Cutters Spiegel mit einem lauten Überraschung rückwärts aus dem Sichtfeld rutschte. Sekunden später erklang lautes Krachen und Poltern. Schachmatt, rief Cutter. Arschloch, kam es aus den Tiefen des Sessels Spiegels zurück. Tut mir leid, meldete Ninive sich zu Wort, während die Sessel sich anschickten, den Spiegel zurück an seinen Platz zu tragen. Ich wollte euch nicht das Spiel verderben. Das ist dein Heim, schon vergessen? Cutter wandte sich ihr zu. Du bist die Hausherrin, ich der Gast. Zudem war das jetzt schon das 19. Remis. Irgendwann muss Schluss sein. Wartest du schon lange? Ein Wimpernschlag, nicht der Rede wert. Ninive wusste nie genau, ob Cutter sie ansah, die Spinnen an der Decke zählte oder womöglich sogar schlief. Unter der Kapuze waberte nun Dunkelheit, finstere als das Schwarz seiner Kutte. Dennoch war es mehr als nur eine Ahnung, dass sein Blick in diesem Moment auf ihr ruhte. Schön, dass du mal wieder vorbeischaust, sagte sie. Woher kommst du? Aus dem Obertal. Du warst hinter der Mauer? Ninive setzte sich vor ihm auf die Tischkante. Erzähl, wie sieht es dort aus? Cutter zuckte mit den Schultern. Eigentlich genauso wie hier. Und, hakte Ninive nach, als nichts mehr hinzufügte. Ich habe dir bereits mehr verraten, als ich dürfte. Ach, bitte, Cutter, du kannst mir nicht den Mund wässrig machen und dann kein Sterbenswort mehr sagen. Ich habe die Gesetze nicht geschrieben, kleine Wandlerin. Wäre es im Sinne der Erbauer gewesen, euch Zugang zu gewähren, hätte sie die Passagen für die Menschen geschaffen und nicht für die Elemente. Passagen, staunte Ninive. Es gibt Kilometer in der Höhe. Also verschwende besser keinen weiteren Gedanken daran, sie zu benutzen. Wie schaut es mit der Passt? Wie viel Uhr haben wir? Okay. Hat denn noch niemand versucht, die Mauer in einem Ballon zu überfliegen? Doch, aber keiner von ihnen hat dieses Abenteuer überlebt. Der Schatten schaute sie an. Die Fallwinde aus den Bergen sind zu stark und verursachen mächtige Wirbel und Turbulenzen. Sie treiben selbst die Sturmvögel von der Mauerkrone weg. Könntest du mich nicht ins Obertal mitnehmen? Könnte ich, nickte Nitter, Cutter. Aber dazu müsstest du tot sein. Ninive erhob sich und strich mit den Fingern durchs Haar. Niemand weiß, was an den Legenden wahr ist und was nicht, klagte sie. Ich schon, aber ich darf nicht darüber sprechen. Wer sagt das? Darüber darf ich ebenfalls nicht sprechen. Ninive faltete beschwörend die Hände vor die Brust. Könntest du freundlicherweise mal eine Frage ohne Wenn und Aber beantworten? Natürlich, Ivy, sofern du die richtigen Fragen stellst. Cutter beugte sich ein Stück vor und fragte verschwörerisch, hast du denn noch nie versucht, die Bannmauer zu beseelen? Doch, gestand sie. Aber sie ist viel zu groß und für eine einzige Wandlerin. Lediglich zwei Mauerblöcke waren damals zum Leben erwacht. Und? Ninive zuckte mit den Schultern. Sonderlich begeistert waren sie nicht gewesen. Der eine hatte seine Lage am Fuß der Mauer als äußerst bedrückend empfunden. Der andere hatte sich am Genörgel seines Nachbarn gestört. Am Ende hatten sie beide begonnen, sich zu streiten. Ich habe mich dann verdrückt. Ninive bildete sich ein, unter Katas Kapuze ein amüsiertes Grinsen zu erkennen. Zweifellos ein Trugbild, denn nach wie vor war aber doch nur Schwärze. Kann ich dir irgendwas anbieten? Fragte sie, um das Thema zu wechseln. In Anbetracht der Tatsache, dass ich keinen physischen Gaumenfreuden zu frönen vermag, erübrigt sich diese Frage. Falls du allerdings noch einen Eimer mit diesem köstlichen gelöschten Kalk und einem Schuss Essig im Haus hast, wäre ich nicht abgeneigt. Ninive wandte sich zur Tür um, blieb jedoch noch einmal stehen und fragte, muss ich mir Sorgen machen? Wie meinst du das? Sei mir nicht böse, ich freue mich wirklich über deine Besuche, bemühte sie sich um eine diplomatische Erklärung. Aber jedes Mal, wenn du hier auftauchst, geschieht irgendein Unglück. Nun, ich halte die Umschreibung, geschieht etwas Bedeutendes, für weitaus adäquater. Was wird es diesmal sein? Das weiß ich nicht, Ivy. Ich bin nicht der Agitator, sondern folge nur morphogenetischen Feldern und Schicksalsmeridianen. Das hast du beim letzten Mal auch gesagt, erinnerte sich Ninive. Und dann war dieser riesige Eisenwalzfräser aufgetaucht und hat das halbe Hochland geschreddert. Ja, das war lustig. Ach ja? Tut mir leid, Ivi. Berufsethos. So, damit möchte ich es belassen, denn das neue Kapitel dauert auf jeden Fall länger wie die Zeit, die wir noch haben. Ja. Es ist für die kurze Zeit, die wir haben und für dieses dicke Ding, das man in der Messebuchhandlung nur querformatig hinlegen kann, weil es nicht auf die Ablageflächen passt, fast zu wenig. Aber ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem, trotz der morgendlichen Frühe und meiner ein wenig verschlafenen Lesung, nach 38 Stunden Wachsein euren Spaß. Ja, okay. Und genießt auf jeden Fall die Messe. Ich hoffe, ihr seid gut durch den frühsommerlichen Schneesturm gekommen. Vielen Dank fürs Hiersein und euch noch einen schönen Tag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.